Gestern Abend haben, oder gestern Mittag haben meine Söhne gesagt, Papa, wir müssen unbedingt einen Film gucken. Und dann haben wir gestern Abend einen Film zusammen geguckt, als Familie. Der Film hieß Hachiko. Wer von euch hat schon mal Hachiko geguckt? Ah, zwei, drei Leute kennen den schon. Okay. Ja, hier wird schon geweint. Der Film erzählt die wahre Geschichte von dem Hund Hachiko und seinem Herrchen Parker. Das ist eine wahre Geschichte. Und Parker ist Professor an der Musikhochschule. Und der fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Und eines Abends, kurz vor Weihnachten, sieht er diesen kleinen Hundewelpen. Und keiner gehört zu diesem Hund irgendwie. Und dann nimmt er halt diesen Hund mit und macht diesen Hund zu seinem Hund. Und dieser Parker fährt jeden Morgen mit dem Zug zu seiner Hochschule. Und sein Hund kommt mit, geht dann nach Hause alleine. Das ist ein amerikanischer Film, der Hund braucht seine Freiheit. Und kommt dann um die Nachmittagszeit zurück an den Bahnhof, also der Hund, und wartet auf sein Herrchen Parker. Und dann gehen sie gemeinsam nach Hause. Das ist so die tägliche Routine in diesem Film. Und Achtung, Spoiler, also wer den Film noch nicht gesehen hat, ihr braucht nicht mehr angucken, ich verrate euch jetzt gleich alles. In der Mitte des Films stirbt Parker in der Vorlesung. Ganz überraschend. Ich weiß, der Silas saß da und gesagt, der ist tot. Und wir haben gleich gesagt, nein, der ist nicht tot, der ist nur ohnmächtig geworden. Und dann hat sich rausgestellt, doch, der ist tot. Das war ein bisschen ein Bummer. Auf jeden Fall, Parker ist morgens losgefahren mit dem Zug und Hachiko, der Hund, kommt zum Bahnhof, wartet auf Parker. Er steigt nicht aus dem Zug aus und der Hund ist total irritiert und fragt sich, was los ist. Und wartet und wartet und Parker kommt nicht. Und es vergehen Tage, also der Hund geht wieder nach Hause und jeden Tag kommt er zurück zum Bahnhof und wartet auf Parker. Aber der kann irgendwie den Tod seines Herrchens entweder nicht akzeptieren oder nicht verstehen und kommt für die nächsten 9 Jahre jeden Tag an diesen Bahnhof. Kommt mittags, wahre Geschichte, kommt mittags an diesen Bahnhof, setzt sich auf seinen Platz und wartet, ob Parker kommt. Und nach 9 Jahren stirbt Hachiko da an seinem Platz am Bahnhof. Ende. Film vorbei, Kinder heulen. Wir wollten eigentlich Toy Story gucken, aber den gab es nicht als Streaming-Film zum Leihen. Ja, toll. Hachiko hat sein Leben lang nach seinem Herrchen gesucht, aber leider am falschen Ort. Wie tragisch eigentlich, gell? Es war eigentlich ein japanischer Hund, das war ein Hund in Tokio. Und der hat sogar eine Statue an diesem Bahnhof, könnt ihr googeln. Hammer. Frage an dich heute Morgen. Wo suchst du Jesus? Suchst du Jesus am richtigen Ort? Ist meine Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, du bist auf der Suche nach ihm, aber vielleicht bist du auch ein Jesus-Nachfolger schon seit Jahren. Wo suchst du Jesus? Suchst du ihn am richtigen Ort? Ich habe einen Text für euch dabei. Lukas 24, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da ist die Rede von ein paar Frauen, die Jesus Nachfolgerinnen waren. Da sahen sie, als sie an das Grab kamen, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden. Und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten Aber die Apostel hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe die Auferstehungsgeschichten in den verschiedenen Evangelien. Wenn man die gemeinsam liest, da ergibt sich so ein tolles Bild von dem, was da an diesem Sonntagmorgen passiert ist. Die Botschaft von Ostern. Für die einen ist es das genialste Wunder überhaupt, das wichtigste Geschehnis in der Weltgeschichte, in dem die Macht des Todes und des Teufels bezwungen wurde. Der entscheidende Wendepunkt für alle Menschen und für dich und für mich ganz persönlich. Und für die anderen, leeres Gerede, leeres Grab, du spinnst doch. Frauen, ja. Damals musste die Zeugenaussage von 2 oder 3 Männern kommen, sonst war das nicht verifizierbar. Frauenzeugenaussagen waren nicht von Bestand. Da kommen diese 3 unglaubwürdigen Zeugen und erzählen irgendeine Story von einem leeren Grab und von leuchtenden Kleidern. Und die 11 Apostel, ja, die engsten Verbündeten von Jesus, sagen, hey, das ist doch leeres Geschwätz. Nonsens, was erzählt ihr da? Also für die anderen ist es einfach nur leeres Gerede, dass man gar nicht glauben kann. In Vers 11 steht in der Neues Leben Bibel folgendes. Für die Jünger Jesu klang die Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie den Frauen nicht. Die Osterbotschaft, für die einen alles, was wichtig ist, in einer Botschaft verbunden, für die anderen Nonsens, leeres Gerede vom leeren Grab. Die Jünger Jesu, die waren in dieser Osterwoche, in dieser einen Woche von Palmsonntag, von diesem triumphalen Einzug nach Jerusalem bis hin zum Ostersonntag in einer krassen Stresssituation. Sie mussten miterleben, wie Jesus, ihr Rabbi, ihr bester Freund, festgenommen, misshandelt, bespuckt und dann zu Tode gefoltert wurde. Krasse Szenen haben sich abgespielt. Stellt ihr das mal vor. Ich meine, ich bin jetzt nicht euer Rabbi, aber stellt euch vor, da kommt die Polizei rein, nimmt mich fest und morgen werde ich öffentlich auf dem Marktplatz gekreuzigt. Das ist ganz schön heftig. Die sind vor einer Woche noch eingezogen in Jerusalem, haben sich gedacht, ja, jetzt passiert's, Jesus ist der Messias, jetzt wird die neue Ordnung aufgerichtet und es wird die alte Ordnung umgestürzt. Und auf einmal hängt ihr Jesus am Kreuz und stirbt. Die Jünger waren Typen, die alles auf eine Karte gesetzt haben. Die haben alles zurückgelassen, alles hinter sich gelassen für den Glauben und die Überzeugung, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, der die Menschheit retten wird. Und dann diese Katastrophe von Karfreitag. Alles ist vorbei. Der Status Jesu hatte sich plötzlich von Jesus der Rabbi geändert in Jesus der Gekreuzigte. Vom lebendigen Jesus zum toten Jesus. Ihr Meister war auf einmal tot. Die Zeit der Gemeinschaft, die Zeit der Gespräche, des Umherziehens, Arm in Arm mit Jesus am Feuer sitzen. Die Zeit des Predigens und Wundertuns, auf einmal Vergangenheit. Was jetzt noch blieb, war nur eine Sache, Jesu Grab besuchen und ihm nachzutrauern, ihn zu ehren, an ihn zu gedenken. Der lebendige Jesus war Vergangenheit. Und so gingen diese 3 Frauen am Sonntagmorgen ganz früh trauern zum Grab, um den toten Körper Jesu fertig zu salben. Er wurde kurz vor Sabbat gekreuzigt und sie hatten nicht mehr genug Zeit, um ihn zu salben, wie das damals üblich war in der Zeit. Also ihn einzureiben mit Ölen und Kräutern. Und haben gesagt, okay, wir warten jetzt den Sabbat ab und dann gehen wir am Tag nach dem Sabbat, was wir heute als Sonntag kennen, gehen wir zum Kreuz und salben ihn. Aber dann kommt auf einmal alles ganz anders. Statt eines verschlossenen Grabes mit Jesus drin, finden sie ein offenes Grab mit einem Engel drin. Das war verwirrend, das haben die nicht erwartet. Und der Engel sagt, Matthäus 28, Verse 5 bis 6, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Neuer Status, Jesus der Gekreuzigte, Jesus den Toten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? In anderen Worten sagt der Engel, tut mir leid, wenn ich euch verwirren muss, aber die aktuelle Statusbezeichnung für Jesus ist nach 3 Tagen schon wieder veraltet. Der tote Jesus ist jetzt der auferstandene Jesus. Das ist verwirrend und stressig für die Jünger, weil die kommen gar nicht mit bei all dem, was da passiert. Jesus ist nicht mehr tot. Deshalb ist er auch nicht mehr auf dem Friedhof zu finden. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und die Frauen müssen umdenken. Jesus ist jetzt auferstanden, also macht es keinen Sinn mehr, ihn auf dem Friedhof zu suchen. Das ist, was der Engel sagt. Hey, was macht ihr hier auf dem Friedhof? Jesus lebt. Er ist nicht mehr da. Er fand es im Grab einfach zu unattraktiv. Er musste einfach rausgehen. Ihr könnt ihn hier nicht finden. Ihr braucht ihn hier nicht suchen. Ich glaube, dass die Frage des Engels auch für dich und für mich wichtig ist. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich glaube, dass wir Jesus als Christen oft am falschen Ort suchen. Ähnlich wie der Hund Hachiko in dem Film. Der hat den Toten bei den Lebendigen gesucht. Falscher Ort. Er hat sein Herrchen Parker nie gefunden. Und ich glaube, dass wir als Christen auch Jesus oft am falschen Ort suchen. Bei uns ist es andersrum. Ich glaube, wir nahen uns Jesus oft so, als sei er tot. Wir gehen auf Jesus zu, als sei er ein verstorbener Religionsgründer, den wir ehren müssen. Wir kommen zu Jesus, wir stellen unsere Grabkerze ab, zünden sie an, stellen sie vor ihn hin und schweigen andächtig und denken über ihn nach. Wie steht's mit dir? Wo suchst du Jesus? Glaubst du an den toten Jesus oder glaubst du an einen lebendigen Jesus? Ist dein König tot oder tätig? Ist er abgelebt oder auferstanden? Hingeschieden oder herrlich erhöht? Suchst du Jesus auf dem Friedhof oder an der Freudentafel? Das ist meine Frage für dich heute Morgen. Friedhof oder Festtafel? Wenn du zu Jesus gehst, wo suchst du ihn? Wie sieht dein geistliches Alltagsleben aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht dein Bibellesen aus? Wie sieht deine Gemeinschaft mit Christen aus? Suchst du auf dem Friedhof einen toten Jesus oder suchst du an der Festtafel den Auferstandenen? Suche den Lebendigen nicht bei den Toten, sondern lebe mit dem Auferstandenen Jesus. Das ist die Einladung von Ostern für jeden von uns. Lebe mit dem Auferstandenen. Wenn du auf dem Friedhof nach Jesus suchst, dann kannst du ihn super ehren. Ja, du kannst ihn wie einen noblen Menschen sehen, der viel Gutes getan hat. Wie es viele Menschen mit Buddha tun oder mit Mohammed tun. Sie kommen auf ihren Religionsstifter zu als Toten, der viel Gutes getan hat. Und sie ehren ihn. Und sie versuchen, nach seinen Vorstellungen zu leben. Sie versuchen, nach seinen Regeln zu leben. Aber eigentlich ist ihr Religionsstifter tot. Wenn du zu Jesus auf den Friedhof kommst, dann kannst du sein Andenken ehren, indem du regelmäßig in der Bibel liest, was er gelehrt hat. Aber alles in allem behandelst du Jesus wie einen Toten. Du ehrst ihn, du bewahrst sein Andenken, aber du lebst keine Beziehung mit ihm. Charakteristisch für eine Beziehung mit einem Toten ist doch Folgendes, dass man sich von ihm lösen muss, richtig? Wenn einer in der Familie stirbt, dann muss man loslassen. Das Leben muss weitergehen, man lebt unabhängig von der toten Person weiter. Man hat vielleicht ein Erbe erhalten und man wirtschaftet damit, so gut es geht. Aber letztendlich erwartest du von einem Toten kein direktes Eingreifen in dein Leben. Ein Toter ist letztendlich passiv und machtlos, richtig? Und ich glaube, dass wir als Christen oft genauso auf Jesus zugehen. Den passiven, machtlosen Jesus, der geehrt werden muss, an den gedacht werden muss, der irgendwie nicht vergessen werden darf. Aber eigentlich ist er für dich wie ein toter Religionsstifter. Beschreib das deine Beziehung mit Jesus. Wenn du in der Bibel liest, ist es, als würdest du alte Briefe lesen, die zwar schön sind, aber nicht zu dir im Hier und Jetzt sprechen. Wenn du betest, dann ist das wie ein Monolog, den du in Andenken an einen Verstorbenen sprichst. Wenn du in Gottesdienst gehst, dann ist es wie Gedenkfeiern für Jesus. Wir kommen hier zusammen, um an Jesus zu denken. Wie toll, was er gemacht hat vor 2000 Jahren. So eine Beziehung ist wie diese Pflanze hier. Diese Pflanze hier, die sieht schön aus, die kann man dekorativ hinstellen, aber die ist aus Plastik, die ist tot. Und wenn ich an dieser Pflanze rieche, dann rieche ich ein bisschen Weichmacher und Staub auch. Und wenn ich reinbeiße, dann ist es eklig und es schmeckt nicht. Und wenn was in meinen Körper übergeht, dann ist es nicht gerade gesund. Suchst du den Lebendigen bei den Toten? Ist dein Leben als Christ ein Leben auf dem Friedhof? Oder suchst du Jesus an der Festtafel? Das ist die Alternative. Hast du eine Beziehung mit dem Lebendigen, mit dem auferstandenen Jesus? Du lebst eben nicht unabhängig, losgelöst von ihm, sondern in enger Verbundenheit mit Jesus. Du weißt, dass Jesus lebt, wirklich lebt. Das ist nicht nur einfach so ein Spruch, der auf irgendwelchen peinlichen Autoaufklebern draufsteht. Jesus lebt, oh, das ist peinlich. Sondern es ist eine Wahrheit. Jesus ist an dir und an deinem Leben interessiert. Du weißt es. Wenn du mit dem auferstandenen Jesus lebst, dann kannst du sein Eingreifen erwarten. Denn er lebt ja. Er ist lebendig, deswegen kann er eingreifen. Wenn du mit dem auferstandenen Jesus lebst, dann weißt du, er ist jetzt mächtiger, als er es jemals vor dem Kreuz war. Wenn du mit Jesus lebst, dann lebst du mit einem mächtigen König und Herrscher. Nicht passiv, sondern aktiv. Nicht distanziert und machtlos, sondern interessiert und voller Autorität. Wenn du an den auferstandenen Jesus glaubst, dann wird Bibellesen auf einmal spannend und aufregend, weil er durch die Bibel direkt zu dir spricht. Wenn du an den auferstandenen Jesus glaubst, ist Gebet keine Sackgasse, sondern ein heißer Draht zwischen dir und dem lebendigen König, der über alle Dinge regiert. Wenn du mit dem auferstandenen Jesus lebst, dann ist ein Gottesdienst keine stumpfe und dumpfe Gedenkfeier, sondern es ist für dich eine Jubelparty, jeden Sonntag neu, weil du feiern kannst, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Du kannst jeden Sonntag das Auferstehungswunder feiern. Du kannst jeden Sonntag feiern, dass dieses Auferstehungswunder ein Wunder ist, das in Kraft und im Geist für dich passiert ist. Und in dir lebt diese Kraft, in dir lebt dieser Geist. Eine Auferstehungsbeziehung, eine Beziehung mit dem auferstandenen Jesus ist wie diese Pflanze hier. Sieht schon ein bisschen anders aus als die, aber die Optik ist nicht das Einzige, was es unterscheidet. Eine Beziehung mit dem auferstandenen Jesus ist lebendig. Sie entwickelt sich. Da fließt Lebenskraft. Eine Beziehung mit dem auferstandenen Jesus braucht aber auch Pflege. Sie muss gegossen werden, damit sie sich weiterentwickelt. Wenn ich ein Blatt davon nehme, was ist das jetzt hier? Thymian, mag ich. Kann ich da reinbeißen. Das schmeckt viel besser als Plastik. Dann schmeckt es gut. Und dann passiert Folgendes. Ich zerkaue diese Blätter und der Speichel nimmt die Nährstoffe auf. Und das geht in meinen Körper rein und es gibt mir Lebenskraft. Es geht in meinen Organismus über. Das ist, was der Engel dir und mir heute Morgen aus dem Grab heraus sagt. Such den Lebendigen nicht bei den Toten. Geh nicht auf den Friedhof, um Jesus zu ehren. Wenn du zu Jesus kommst, stell ihm nicht einfach deine Grabkerze hin und schweige andächtig. Stattdessen sprich mit ihm, hör auf seine Worte, suche seine Gemeinschaft, wie jemand, der sich mit einem Freund zum Essen hinsetzt. Gehe in den Gottesdienst, am besten jeden Sonntag, such dir eine Hausgruppe und eine Minigruppe, erlebe christliche Gemeinschaft, feiert zusammen die Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus. Jesus ist nicht nur der Gekreuzigte, er ist der Auferstandene. Weil Jesus am Ostersonntag vor 2000 Jahren wirklich auferstanden ist, bist du nicht dazu verdammt, tote religiöse Rituale für einen toten Religionsstifter abzuspulen. Du kannst diesen Jesus wirklich erleben, du kannst mit ihm kommunizieren, weil er lebt. Er lebt. Das ist, was wir heute feiern. Nicht, dass er vor 2000 Jahren auferstanden ist und zwei Tage später wieder gestorben ist. Nein, sein Herz hat vor 2000 Jahren wieder angefangen zu schlagen und es schlägt jetzt in diesem Moment. Das ist Ostern. Weil Gott ein gerechter Gott ist, lastet sein Zorn auf allen, die gesündigt haben. Kein Mensch konnte je vor Gott gerecht stehen. Jeder war schuldig vor Gott und jeder ist schuldig vor Gott und verdient seine gerechte Strafe. Bis Gott selbst einer von uns geworden ist und am Kreuz stellvertretend für dich und für mich all deine und meine Schuld auf sich nahm, damit der gerechte Zorn Gottes nicht mehr länger für uns gilt. Das ist Ostern. Jesus hat den Preis bezahlt. Am Kreuz hat Jesus alles gut gemacht. Er hat unsere Sünden auf sein Konto gerechnet und hat seine Gerechtigkeit auf unser Konto einbezahlt. Und am dritten Tag nach seinem Tod hat er seine Macht ein für alle Mal demonstriert. Im Grab liegt ein Verbluteter, zu Tode gefolterter, ein hirntoter Leichnam mit Organen, die bereits anfangen zu verwesen. Und am dritten Tag passiert was Ungeheuerliches. Auf einmal, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, fängt dieses Herz an zu schlagen. Blut beginnt zu zirkulieren. Die Organe bekommen Sauerstoff. Und auf einmal öffnen sich die Augen Jesu. Er setzt sich auf in seiner Grabhöhle. Er streckt sich kurz. Es knackt an allen Enden. Ich stelle mir das so vor, dass im Grab anfängt zu strahlen und dieses Licht, es breitet sich aus und dieser Riesenstein, für den 10 Leute verantwortlich sind, ihn hinzurollen, einfach weggeschleudert wird, weil dieses Leben vom Tod nicht gehalten werden kann. Und dieser Jesus lässt sein Grabgewand da liegen und macht einen Schritt aus dem Grab heraus. Ein neuer Tag, eine neue Zeit beginnt. Heute feiern wir, dass das Leben über den Tod gesiegt hat. Jesus hat den Tod getötet. Das Grab ist leer, damit dein Leben voll sein kann. Voll mit Bedeutung, mit einem Sinn, mit Zufriedenheit, mit Freiheit, mit Frieden, mit Hoffnung. Du musst keine Angst mehr vor dem Leben haben, weil Jesus, das Leben in Person, dir beisteht. Du musst keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil Jesus den Tod getötet hat. Weil Jesus lebt, wirst auch du in Ewigkeit leben. Ohne Sünde, ohne Last, ohne Krankheit, ohne Trauer, ohne Sorge. Das ist, was ich heute Morgen feiere. Dass ich eine Zukunft habe, die ohne Worte ist. Ich möchte dir zum Abschluss einen Bibelvers mitgeben. Und nimm diesen Bibelvers als prophetisches Wort für dich persönlich. Du darfst einmal klicken. Johannes 11, 25 bis 26. Da sagte Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Lass uns die Augen kurz schließen. Jesus fragt dich heute Morgen: Glaubst du das? als er hier diese Worte gesagt hat, dann hat er nicht einfach nur gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Und wer an mich glaubt und stirbt, wird ewiges Leben haben. Das war nicht das Einzige, was er gesagt hat. Er hat hinten dran gehängt, glaubst du das? Ich möchte, dass ihr die Augen zulasst. Und ich möchte jetzt dich ganz persönlich ansprechen. Ich möchte dich rufen, Umkehr vom Friedhof zur Festtafel. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du Jesus eher unter den Toten suchst, wo du Jesus behandelst, als sei er tot? Und du hast bis jetzt Jesus noch nicht als den Lebendigen erlebt. Oder vielleicht hast du dir Dinge angewöhnt, die eher Friedhof-Style sind. Und du merkst, hey ja, ich muss echt Kurs korrigieren in meinem Leben. Muss mein Leben ändern, muss ihn bei den Lebenden suchen. Lass die Augen geschlossen. Wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte eine neue Entscheidung treffen, ich brauche diesen Jesus, dann heb jetzt deine Hand hoch. Zwischen dir und Gott. Keiner guckt. Wenn du sagst, hey ja, ich muss umkehren. Ich glaube, Jesus, du rufst mich in eine neue Zeit rein. Dann heb deine Hand hoch. Danke für deine Hand. Dann heb deine Hand jetzt hoch und entscheide dich. Entscheide dich für Jesus. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden. Er sieht jetzt deine Hand. Er sieht jetzt deine Hand. Er sieht dein Herz. Er kann dir neues Leben schenken. Heb deine Hand hoch, wenn du sagst, ja, ich bin die Person. Danke für deine Hand. Lass Jesus heute mit dir einen Anfang machen. Entscheide dich für ihn. Wenn gerade dein Herz krass klopft und du weißt nicht, ob du die Hand heben sollst, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass du es eigentlich solltest. Heb deine Hand und sag ja zu Jesus. Sag Jesus, ja, ich werde dich suchen bei den Lebenden. Ich werde dich nicht behandeln, wie irgendein religiöser Mensch seinen toten Religionsstifter behandelt. Ich möchte dich erfahren als den lebendigen Gott. Ich bete mit uns zusammen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt Leben schenkst. Du hast vor 2000 Jahren den Tod und den Teufel besiegt. Bist lebendig geworden, damit wir ewiges Leben empfangen können, Herr. Ich bitte dich, dass du heute Morgen Menschen neues Leben schenkst, Glauben schenkst, die Augen öffnest, Herr, ihnen den Heiligen Geist schenkst und sie ganz neu das Leben erleben lässt, Herr. Ich bitte dich für jeden Christen, der schon lange dabei ist, und eine Erneuerung braucht. Herr, schenke diese Erneuerung. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen gesagt hat, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich Christ bin, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ja, ich heb meine Hand. Ich bitte dich, dass du diese Leute mit Leben erfüllst und sie in Jüngerschaft reinführst. Sie zu verliebten, verrückten, freudigen Jesus-Nachfolgern machst. Wirke du dieses Wunder in ihrem Herzen, Herr. Jesus, ich bitte dich, dass du für viele heute Morgen einen Meilenstein ins Leben setzt. Dass du für viele, so wie du, aus dem Grab gestiegen bist, heute einen Tag sein lässt, wo sie aus dem Grab raussteigen, ein neues Leben anfangen. Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass du lebst, dass du dich interessierst und dass du wirklich wirkst, Herr. Amen. Dürft die Augen aufmachen. Wenn du einer bist, der die Hand gehoben hat, dann möchte ich dich ermutigen, im Laufe des restlichen Gottesdienstes, wenn nachher auch nochmal die Beter hinten stehen, mit einem zu beten, kurz zu reden, hey, ich habe heute die Hand hochgehalten, das und das und das war der Punkt in meinem Leben und ich möchte das anders machen. Hey, bete bitte mit mir. Mach das heute. Heb nicht nur die Hand, sondern sprich mit jemandem und bete mit jemandem. Als Erinnerungshilfe haben wir ein Geschenk für euch alle dabei. Das habt ihr schon gesehen, da vorne stehen so Kräuter. Ja, das sind Kräuter und da steht nochmal der Bibelvers von heute drauf. Und diese Kräuter sollen Symbol sein für das Leben, das wächst, das sich weiterentwickelt. Diese Pflanze, die ihr mitnehmt heute, soll euch in den nächsten Wochen, hoffentlich vielleicht sogar Monate oder Jahre, wer weiß, erinnern an Folgendes, an drei Dinge. Erstens an Jesus, dass Jesus lebt. Nehmt dieses Teil mit nach Hause, stellt es euch in die Küche oder pflanzt es euch auf den Balkon und erinnert euch jedes Mal, wenn ihr die Pflanze seht, ja, Jesus lebt. So wie diese Pflanze hier lebt, lebt auch Jesus, bloß noch ein bisschen länger. Erstens an Jesus. Zweitens an deine Beziehung mit Jesus. Wenn du diese Pflanze siehst, dann erinnere dich, dass deine Beziehung mit Jesus lebendig ist und sich entwickeln soll wie eine Pflanze. Und die dritte Sache, an die sie dich erinnern soll, ist an dich als Person, dass du leben wirst, weil Jesus Christus lebt. Dass du ewig leben wirst, weil Jesus Christus dir ewiges Leben erkauft hat am Kreuz und bei der Auferstehung. Also Achtung, das sind auch keine solche Billig-Lidl-Abernt-Kräuter, also nichts gegen Lidl. Ja. Die Teile, die sollen wirklich lange halten. Die sind nicht nur zum Ernten gedacht, die sind zum Einpflanzen gedacht. Also das sind langlebige Kräuter. Also wenn ihr die mit nach Hause nehmt, dann nicht einfach abernten, sondern topft die irgendwo ein. Die Wurzeln sind auch schon relativ groß, die kommen schon unten raus, die brauchen einen größeren Topf. Topf sie ein auf deinem Balkon oder in deinen Garten. Oder wenn du weder Balkon noch Garten hast, nimm einen Kochtopf, ja, füll den mit Erde und pflanz dieses Teil ein. Und hab das ganze Jahr über eine Erinnerung an die Botschaft von Ostern. Ich finde cool, was Martin Luther gesagt hat. Heute kein Spurgeon-Zitat, aber wenigstens Luther. Luther hat gesagt, bei uns ist alle Tage Ostern. Nur, dass man einmal im Jahr Ostern feiert. Für uns als Christen ist jeden Tag Ostern, weil jeden Tag ist Grund zu feiern, dass Jesus auferstanden ist. Mach diese Pflanze hier, oder eine von denen, zu deiner Erinnerung dafür, dass Jesus lebt und dass du leben wirst. Wie genial ist das?